Aus der Bauhütte.
Der Freimaurerinnen-Podcast.
Hallo, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Hallo, Antje, schön, wieder bei dir zu sein.
Hallo, Barbara. Hallo, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Toll, dass ihr auch in diesem Jahr uns die Treue haltet und weiter aus der Bauhütte hört und dabei seid.
Ja, wir haben uns für heute vorgenommen, das Jahresthema, was wir uns in unserer Loge gegeben haben, aufzugreifen. Mhm. Das ist nämlich das Thema Mut. Und da haben wir uns die Frage gestellt, macht uns die Freimaurerei zu mutigeren Menschen?
Das ist eine super Frage, oder? Also für alle die, die sich auch immer wieder fragen, was soll das eigentlich mit der Freimaurerei, dieser Aspekt Mut? In meinen Jahren, die ich Freimaurerin bin, ist es eigentlich wenig besprochen worden. Von daher finde ich das großartig, dass wir das Thema in diesem Jahr in unserer Loge und dann jetzt auch im Podcast einfach mal ein bisschen genauer beleuchten.
Mhm. Und fangen wir vielleicht mal mit einer Definition an. Der Begriff Mut scheint ja einerseits klar und einfach. Zugleich ist es doch gar nicht so leicht, wenn wir jetzt einen Versuch machen, da eine eindeutige Definition zu finden. Hast du da was auf Lager?
Ja, ich habe natürlich auch in aktuellen wissenschaftlichen Publikationen dazu gesucht, geschaut, was gibt's denn da über Mut? Und da war ich vollkommen überrascht, dass das ein Thema ist, was heute... Natürlich gibt es die Diskussion in der Wissenschaft, aber wenn man versucht, eine klare Definition für Mut zu finden, dann ist das überraschend modern, wann das überhaupt gelungen ist. Das war nämlich 1978 und dann hat man das mehrfach ergänzt und erweitert, nicht nur in den Folgejahren, sondern auch Jahrzehnten. Aber es war überhaupt gar nicht hilfreich, diese Definition, die war viel zu kleinteilig und viel zu akademisch. Also bringt uns für unsere Frage, wie das mit dem Mut eigentlich aussieht, gar nicht weiter.
Ach, das ist ja interessant. Also ich habe da schon von Aristoteles, also 4. Jahrhundert vor Christus, was gefunden. Und zwar scheint mir das ein bisschen greifbarer zu sein. Er begriff den Mut als eine Tugend und lehrte, dass eine Tugend die Mitte zwischen zwei Lastern wäre. Der Mut steht also für ihn in der Mitte zwischen Tollkühnheit, dem zu viel, und der Feigheit, dem zu wenig. Also der Feige ließe sich zu sehr von seiner Angst leiten, der Tollkühne ginge sorglos mit seinem Leben oder anderen Gefahren um.
Das ist ja wie so eine kleine Schiebeeinstellung, ne? Dass du deinen eigenen Mut oder wo du dich positionierst, wie mit so einem Schieberegler zwischen diesen Extremen einstellst. Ich finde, das hat eine hohe praktische Relevanz, das kann ich mir gut vorstellen, da kann ich gut was mit anfangen.
Mhm. Auch diese... Antipoden nochmal zu erwähnen, ne? Die Feigheit und die Tollkühnheit. Mhm. Mut finden wir auch bei den Existenzialisten. Also wenn wir jetzt zum Beispiel bei Albert Camus gucken, für ihn bedeutete Mut zunächst die Klarheit des Individuums im Bewusstsein der Absurdität der Welt. Das klingt jetzt natürlich wieder ganz abstrakt, aber man kann das vielleicht auf diese Frage bringen. Der große Mut besteht weiterhin darin, die Augen vor dem Licht wie vor dem Tode offen zu halten.
Ja, und er diskutiert das ja an verschiedensten Stellen, ne? Und spricht über den Mut, den es braucht, sich zu dem zu bekennen, was man ist. Und anders sein als andere ist dann eben weder gut noch schlecht. Und man muss mutig genug sein, um man selbst zu sein. Und das ist eigentlich ja eine sehr moderne Definition, wenn ich heute auch an Gender-Diskussionen und so weiter denke. Also der Mut, zu dem zu stehen, wie man selber ist, glaube ich, ist ein sehr modernes Thema. Mhm. Und er hat auch ein Beispiel in seinem Text über Sisyphus. Das war ja der, der dazu verdammt war, einen Felsen immer wieder den Berg hinaufzurollen, um ihn dann wieder hinunterfallen zu lassen oder zu sehen, dass er wieder hinunterfällt. Rollt, dass er trotzdem mutig ist, trotz dieser anscheinend sinnlosen Aufgabe, weil er eben seine Strafe akzeptiert und in diesem Verhalten, was er dann an den Tag legt, dass er einfach nicht aufgibt, eine Freiheit findet, die Möglichkeit, sich selber zu definieren und dass das quasi auch eine Art von Widerstand gegen die Absurdität des Lebens ist. Denn der Mut besteht dann eben darin, diese Sinnlosigkeit des Lebens oder der Aufgabe anzuerkennen und dennoch weiterzumachen, ohne sich von den widrigen Umständen unterkriegen zu lassen.
Ja, dazu passt dann auch sehr gut Jean-Paul Sartre, der ja den Begriff des Mutes als zentral für die menschliche Existenz und Freiheit angesehen hat. Mhm. Also nach Sartre ist der Mensch zur Freiheit verurteilt Und diese Freiheit bedeutet, dass wir ständig Entscheidungen treffen müssten und für diese Entscheidung verantwortlich sein. Und der Mut besteht eben gerade darin, diese Freiheit anzunehmen, trotz der Unsicherheit und der Möglichkeit des Scheiterns. Mhm. Und dort authentische Entscheidungen zu treffen und eben Verantwortung zu übernehmen.
Ja, er hat da ja eine Menge drüber auch gearbeitet und später ist er noch mal ein bisschen weitergegangen und hat dann weitergedacht und fordert ein aktives Engagement in der Welt. Denn der Mut sei eben notwendig, um sich politisch und sozial zu engagieren und dann eben auch gegen Ungerechtigkeit zu kämpfen und Veränderungen herbeizuführen.
Und damit ist es eben nicht nur eine persönliche Tugend, sondern eine Voraussetzung für ein erfülltes und authentisches menschliches Leben. Wenn wir ja über Paul Sartre sprechen, denke ich natürlich auch direkt an Simone de Beauvoir. Und sie war ja jemand, die ein Leben gegen sämtliche Konventionen geführt hat und somit ein sehr, sehr mutiges Leben geführt hat, um zu sich selbst zu stehen, obwohl sie sich ja zu Beginn ihres Schreibens gar nicht als Feministin definiert hat, hat sie dann doch ja ihr extrem wichtiges Werk, Das andere Geschlecht, geschrieben, nicht weil das schick war oder so, sondern weil sie es trotz ihrer Bedenken dadurch auf das Frausein reduziert zu werden, hat sie es trotzdem geschrieben, eben weil es nötig war in ihren Augen.
Ja.
Und das ist vielleicht auch das, was Mut auszeichnet, es zu tun, weil es nötig ist.
Und damit hat sie ja sehr viel erreicht. Also wie toll, dass sie diesen Mut aufgebracht hat. Das für alle Nachfolgenden, die sich für das Thema interessieren, großartig. Mhm. Ja, aber nochmal zurück zu dieser Erkenntnis, dass Mut notwendig ist, eine Voraussetzung für ein erfülltes und authentisches menschliches Leben. Wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, dann wundert es eigentlich nicht, wie viel Literatur es zum Thema Mut gibt. Denn da haben wir natürlich auch recherchiert. Und es sind meistens Ratgeber. Ne? Das heißt, es sieht so aus, als gäbe es in unserer Gesellschaft heute einen Bedarf für mehr Mut. Aber dann in den unterschiedlichsten Kontexten, da gibt es dann individuell quasi für jeden seinen eigenen Ratgeber. Und das ist eine unglaubliche Fülle an Ratgeberliteratur.
Mhm. Ja, also ich habe da so einen Ratgeber tatsächlich mal mitgebracht. Der ist von Alina Pomm, Mut und Kraft, kleine Anleitung für ein gutes Leben. Ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, weil es auf der einen Seite schon wieder so eine Anleitung zur Selbstoptimierung ist und darin sich das Ganze wiederfindet. Auf der anderen Seite gibt es da ein paar interessante Ansätze drin, finde ich. Also einmal finde ich interessant, dass diese Kombination Mut und Kraft so oft zusammenkommt. Also fasst du das eine, also den Mut, erlangst du das andere, die Kraft. Mhm. Was ich gut gefunden habe, also was ein wirklich interessanter Gedanke in diesem kleinen Büchlein ist, ist, dass Mut eine Entscheidung ist. Mhm. Ja, und auch diese Frage, woher kommt dieser Antrieb, etwas zu wagen und die innere Kraft, Vorhaben umzusetzen. Also, dass darauf nochmal fokussiert wird, Mut braucht auch Energie. Und damit wäre es dann wichtig, Energiefresser zu entlarven und die eigene Lebensführung nochmal zu überprüfen, dass man also nicht ständig abgehalten wird durch Bequemlichkeit oder sonstige Dinge, dann auch wirklich mutig zu sein.
Und dieses Büchlein hat ja so eine ganz niedliche Aufmachung. Es ist klein und sehr bunt. Das sieht so ein bisschen aus, als solle man das dann verschenken. Bringt man den anderen dann statt einem Blumenstrauß oder einer Schachtel Pralinen ein bisschen Mut mit?
Ja, vielleicht. Also es gibt in dieser Reihe noch mehrere andere Büchlein, die sich dann zum Beispiel mit Liebe beschäftigen oder sowas. Aber ja, also es ist sicherlich so ein kleiner Anstoß vielleicht, den man dann jemandem mitbringen könnte.
Ja, wir haben auch ein anderes aktuelles Buch aus dem Sommer 2024, das sich mit dem Thema Mut beschäftigt, und zwar von Rita Süssmuth. Die hat ein Buch geschrieben, das heißt Über Mut, und sie stellt den Mut dar im Kontrast zur Angst als eine Kraft, die uns dann tatsächlich ins Handeln bringt. Und sie belegt das mit ihren eigenen Erfahrungen während des Zweiten Weltkriegs, mit der Notwendigkeit, trotz bestehender großer Angst zu handeln. Und der Mut wurde, so schreibt sie, gezielt entwickelt, um handlungsfähig zu werden oder zu bleiben. Das finde ich sehr interessant, weil natürlich jetzt auch in diesem aristotelischen Definitionskontext, ja, geht es um Feigheit, aber es geht nicht um Angst in so einem existenziellen Sinne. Ne? Also das ist schon sehr stark, wie sie das kontrastiert. Beim genaueren drüber nachdenken, finde ich das einen interessanten Punkt.
Ja, also nicht nur Literatur beschäftigt sich jetzt damit, sondern das finden wir auch in der Wissenschaft. Also zum Beispiel gibt es einen Artikel im Spektrum der Wissenschaft von 2018, Nur Mut, warum Wagnisse wichtig sind. Und was ich hier bemerkenswert finde, ist einmal die Feststellung, das knüpft dann direkt an Rita Süssmuth an, wer keine Angst habe, brauche auch keinen Mut aufzubringen. Was ich besonders interessant finde, ist aber, dass es dort eine kulturvergleichende Untersuchung gegeben hat zwischen US-Amerikanern, Indern und Griechen, was für sie Mut ausmache und was nicht. Und obwohl es da reichlich Unterschiede gegeben hat, waren sich die Teilnehmer doch einig, dass das Eingehen von Risiken dazu gehört und erst die Möglichkeit zu scheitern oder negative Konsequenzen tragen zu müssen, eine beliebige Handlung mutig mache.
Ja, das ist eine ganz zentrale Aussage, glaube ich, die auch zum Kern von Mut gehört. Ich brauche keinen Mut für etwas, wo ein positiver Ausgang gewiss ist. Da ist der Mut als Wort wirklich fehl am Platze. Ne? Das ist nicht mutig. Das heißt, da muss schon immer auch was Schwieriges, Gefährliches oder Unsicheres dabei sein, damit man wirklich Mut braucht, um sich dieser Situation zu stellen.
Ja, in dieser Hinsicht ist Mut dann auch individuell, ne, und kann dann auch sehr verschieden ausgeprägt sein. Also physisch, sozial oder psychologisch. Mut ist also situativ und individuell. Jemand mit großem sozialen Mut, der kann physisch vollkommen mutlos sein. Das muss also nicht zwangsläufig zusammenhängen. Aber was ihm eben gemeinsam ist, dass es das Überwinden von Angst und das Herauskommen aus der Komfortzone ist.
Ja, und das ist auch interessant, ne? Dass wir, wenn wir über Mut sprechen, dann doch individuell so unterschiedliche, ausgeprägte Fähigkeiten haben, Mut aufzubringen oder Mut zu beweisen, sei das jetzt eben körperlich oder sozial oder emotional oder was auch immer. Das macht den Mut ja eigentlich zu einem noch interessanteren Thema, weil wir da auch so viel lernen können voneinander und so viel beobachten können an anderen, was für uns selber nicht möglich ist. Das stellt sich dann sofort ja auch die Frage, wie lernen wir eigentlich Mut als Menschen? Und da gibt es sicherlich in der Kinder- und Jugendliteratur einen großen Schwerpunkt beim Thema Mut, auch schon in früheren Zeiten. Das wandelt sich natürlich auch, je nachdem, wie die Gesellschaft auf diese Konzepte schaut, werden dann die Geschichten sich verändern. Aber was auch ganz toll war, war eine Kampagne der Frankfurter Rundschau, die hat 75 Menschen vorgestellt und hat 75 Lektionen zu Mut gemacht und Menschen vorgestellt, die eben Mut bewiesen haben, sodass man an diesem Beispiel ja sich ein Vorbild nehmen kann, daraus lernen kann, was auch immer. Aber ein sehr interessantes Konzept, das Thema Vorbild, auch im Zusammenhang mit Mut, scheint ein gutes zu sein.
Ja, was ich da auch nochmal interessant finde, ist, dass die Außen- und Innensicht ganz unterschiedlich sein kann. Also würde man Bonhoeffer zum Beispiel heute fragen, ob er mutig gewesen ist, dann würde er wahrscheinlich sagen, nein, ich habe nur das Nötige getan. Aber von außen blickt man darauf und sagt, mein Gott, war das ein mutiger Mensch. Und das finde ich auch nochmal so einen ganz zentralen Aspekt, dass einem Mut oft zugeschrieben wird, unabhängig von der eigentlichen oder dem eigentlichen Anlass, warum man in einer bestimmten Art und Weise gehandelt hat.
Ja, wenn wir nochmal schauen, wie Mut denn heute eigentlich repräsentiert wird, auch in der Kinder- und Jugendliteratur oder überhaupt in Literatur, dann gibt es einmal heute stärker als früher so einen moralischen Mut, also den Mut für seine Überzeugungen einzustehen, auch wenn vielleicht dieses Verhalten dann soziales Kapital kostet und damit eben auch einen persönlichen Nachteil bringt.
Genau, dann könnten wir noch den emotionalen Mut nennen, also die Fähigkeit, eigene Ängste und Verletzlichkeiten zu kontrollieren und dennoch weiterzumachen.
Ja, und ein ganz wichtiges Thema heute ist die Resilienz, das heißt die Fähigkeit, auch mit Rückschlägen umzugehen, sich zu erholen, wenn die Dinge mal nicht so laufen, wie man sich das wünscht, also von Krisen zu erholen. Und wenn wir in die Jugendliteratur schauen, dann ist heute dieser Kontext, also in welchem Kontext wird Mut gezeigt in sozialer, kultureller Hinsicht, viel wichtiger geworden. Und die Motive für mutiges Handeln sind vielfältiger, als das früher mal der Fall gewesen ist. Und es geht schon um sehr komplexe soziale und moralische Themen, also Gerechtigkeit, Rassismus, Umweltbewusstsein oder auch Identitätsfragen.
Ja, ich finde das interessant, dass das in der Jugendliteratur so weit verbreitet ist. Denn diese Geschichten, die uns zu Mut erzählt werden im Erwachsenenbereich, sind gar nicht so häufig oder zumindest nicht so eindeutig belegt. Das zeigt aber auf der anderen Seite, dass offensichtlich der Mut ganz viel mit Werteerziehung zu tun hat. Denn das ist das ja, was in der Jugendliteratur so oft transportiert wird. Wo ich das wiederfinde, jetzt bezogen aufs Erwachsenenalter, das ist vielleicht das am stärksten beforschte Thema bei dem Aspekt Mut, das ist die Zivilcourage. Courage, das bedeutet ja, dass ein zunächst neutraler Beobachter mit Worten oder Taten eingreift, wenn ein Einzelner oder eine Gruppe moralische Normen verletzt. Mut ist dafür also besonders wichtig, wenn das Eingreifen ist meist mit einem Risiko verbunden.
Dabei ist ja auch Forschungsstand nochmal, dass die meisten in dieser Weise mutigen Handlungen dabei auf einer starken Emotion beruhen. Also die Emotion ist sofort da und diktiert quasi das sofort folgende Handeln. Das ist keine bewusste Überlegung, sondern eine ganz schnelle Reaktion. Und diese automatischen Reaktionen, die verleihen uns mehr Mut, als wir vielleicht auf rationaler Ebene dann hätten. Denn dieser emotionale Aufruhr, der dann damit verbunden ist, der lässt uns eher die Angst überwinden. Also wir folgen einem starken Impuls aus der Emotion und lassen in dem Moment alle Zweifel beiseite.
Ja.
Eine Kollegin von mir, die spricht da immer über den Elefanten und sagt, der Elefant ist unsere Emotion und die Ratio ist der kleine Mensch, der obendrauf diesen Elefanten reitet. Und wenn die Emotion einmal losgeprescht ist und in eine Richtung unterwegs ist, dann hat dieser kleine Ratio-Mensch sehr viel Arbeit, überhaupt die Richtung nochmal zu korrigieren. Ich finde das immer sehr, sehr schön eindrücklich und nachvollziehbar, dieses Bild.
Ja, das bringt mich dann darauf zu sagen, es wäre ja super, wenn wir unserem Elefanten schon einen Trampelpfad zur Verfügung stellen könnten, in welche Richtung es geht. Also worauf ich hinaus will, die Entschlossenheit zu handeln, sowie die Fähigkeit, auch gerade seine Angst im Zaum zu halten, das ist ja beides trainierbar. Wenn wir so eine diffuse Furcht abbauen können, sodass wir die Kosten einer Handlung weniger scheuen, und vielmehr auf den Nutzen gucken, dann läuft der Elefant schon in eine richtige Richtung. Und das wäre natürlich ein schönes Bild, sich selber immer wieder aufzufordern, mutig sein eben auch zu trainieren.
Ja, und dass es eben auch trainierbar ist, ne? Also das nicht als gegeben hinzunehmen, so bin ich halt, sondern sich bewusst zu machen, dass man das trainieren kann. Und in dem Kontext fällt mir gerade noch ein Name ein, was mich wirklich unglaublich beeindruckt hat in den vergangenen Monaten, vielleicht auch was Zivilcourage und Mut angeht, das stärkste Beispiel ist, an das ich mich so erinnern kann, das ist das Verhalten von Gisèle Pelicot.
Ja, finde ich prima, dass du das bringst. Das ist auch tatsächlich das, was mich in den letzten Monaten extrem beeindruckt hat, dass es ihr gelungen ist, dadurch, dass sie diese schrecklichen Dinge, die ihr widerfahren sind, öffentlich macht, wieder ihr Schicksal selber in die Hand genommen hat und eben nicht die Augen vor dem Schrecklichen verschlossen zu haben, sondern für sich und ihre Familie, und ihr war das ja auch ganz wichtig, für alle Frauen auf der ganzen Welt zu zeigen, was ihr widerfahren ist und dass das nicht in Ordnung ist.
Also es ist ein unglaublich starkes Beispiel für Mut, den Menschen aufbringen können. Ich finde das unglaublich beeindruckend, was sie getan hat und wie sie mit ihrer Situation umgegangen ist. Und da gebührt ihr der allergrößte Respekt. Ich denke aber, dass jeder von uns von mehr Mut profitiert. Und wenn wir uns darum bemühen, mutiger zu werden in unterschiedlichen Situationen, da können wir ja mal ein bisschen ein Gedankenspiel machen, wo wir denn profitieren, wenn wir mutiger werden. Also beispielsweise, wenn wir den Mut aufbringen, Dinge zu tun, die wir nicht schon aus dem FF können. Also mal unsere Komfortzone zu verlassen, neue Erfahrungen zu machen und Neues zu lernen, dann habe ich die Möglichkeit zu persönlichem Wachstum. Also ohne den Mut würde ich in meiner Entwicklung dann doch stagnieren.
Vor allen Dingen, weil das Leben ja voller Herausforderungen und Schwierigkeiten ist und dieser Mut dann hilft, Hindernisse zu überwinden. Und je häufiger uns das gelingt, desto mehr empfinden wir wieder Selbstwirksamkeit und können auch unser eigenes Leben aktiv gestalten.
Ja, und es gibt eben so viele wichtige Entscheidungen im Leben, für die man Mut aufbringen muss. Also vielleicht so kleine Dinge wie der Wechsel eines Arbeitsplatzes oder das Eingehen von Beziehungen oder das Verfolgen eines Traums. Ja? Also die Entscheidung zu treffen, trotz Unsicherheiten, da braucht man Mut.
Mut ist ja auch eigentlich das, was erst Veränderung oder sogar Innovation ermöglicht. Also ohne mutige Menschen, die bereit sind, in diesen Bereichen auch Risiko einzugehen und neue Wege zu beschreiten, gäbe es überhaupt keinen Fortschritt.
Ist bestimmt keine vollständige Liste, ne? Aber ich glaube, das ist schon deutlich, dass wir auf jeden Fall profitieren davon, wenn wir in der Lage sind, unseren individuellen Mut zu steigern.
Vielleicht heben wir unsere Diskussion nochmal von dieser eher individuellen Betrachtung des Muts auf einen kollektiven, relevanteren Kontext. Ich glaube, wenn man in die Philosophie schaut, dann denkt man sofort an Immanuel Kants berühmte Aufforderung, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen.
Damit hat er auf den Punkt gebracht, welche Aufgabe wir uns eigentlich zu stellen haben, sowohl als einzelne Person als auch gerade kollektiv. Und ich habe früher immer gedacht, das ist doch albern, ne? Ich kann ja denken, ich traue mich ja auch. Aber was dann eben häufig verschlabbert wird, ist so die weitere Erklärung, ne? Also wenn er dann sagt, naja, es sei ja häufig Feigheit und Faulheit, die Menschen davon abhält, ihren Verstand zu gebrauchen. Und da muss man dann über die Jahre wirklich sagen, ja, das stimmt. Das ist eigentlich fast noch der wichtigere Teil. Es braucht nicht nur den Mut, sondern es braucht auch die klare Erkenntnis, runter vom Sofa, Faulheit überwinden und sich auch trauen, in Situationen, wo man dann eine Gegenrede hat gegen andere, für seine Überzeugungen einzustehen und den Mut aufzubringen.
In dem Zusammenhang finde ich es auch unheimlich wichtig, dass Kant forderte, die Verantwortung für das eigene Denken zu übernehmen und das eben nicht Autoritäten oder Traditionen zu überlassen und dem zu blind zu folgen, sondern wirklich kritisch die eigenen und anderen Überzeugungen zu hinterfragen und daraufhin dann eben eigene Überzeugungen zu entwickeln.
Genau, und das ist ja eigentlich der Kernpunkt der Aufklärung, ne? Dass wir eben die Bequemlichkeit der vorgegebenen Meinungen im Sinne von, ja, das ist ja immer schon so gewesen, wirklich zu lösen und aktiv selber zu denken, sich auseinanderzusetzen mit dem, was ist, und dann Schlüsse daraus zu ziehen und ins Handeln zu kommen. Und die Aufklärung ist damit eben auch ein Prozess, der hört nicht auf. Das ist kein Zustand, den man erreicht hat nach dem Motto, jetzt ist das Licht angeknipst, sondern da müssen wir uns laufend drum bemühen. Und ich weiß gar nicht, ob das in unterschiedlichen Sprachen verschieden auch empfunden wird, das Konzept. Ich habe nur schon mehrfach wahrgenommen, dass bei dem englischen Wort für Aufklärung, dem Enlightenment, noch stärker als bei dem deutschen Begriff der Aufklärung so ein Verständnis als erreichter Zustand nahegelegt wird, der dann eben unter Umständen genau das Gegenteil erreicht, nämlich dass man gar nichts mehr macht. Aber Aufklärung bedeutet eben eine ständige Anstrengung und den festen Vorsatz, sich immer wieder den neuen Fragen und Herausforderungen zu stellen. Und zwar immer, in jeder Generation und unter immer neuen Umständen.
Ja, und das ist ja auch eine zentrale Aussage in der Freimaurerei mit ihren Werkstätten der Begegnung. Und zwar jenseits von sozialem Status, Religion oder sonstigen Trenden. Dieses sappere Aude wird ja sehr häufig und gerne in Logen immer wieder genannt. Und tatsächlich sind Kants Gedanken zur Aufklärung heute noch hochaktuell.
Ja, absolut. Heute ist es in Zeiten immer so multipler Krisen, dass manche Menschen schon die Augen verschließen und denen das zu viel wird, sind so gewaltige Aufgaben und damit verbunden dann auch immer wieder Zielkonflikte vorhanden. Und dann braucht es wirklich Mut, sich den Fragen zu stellen und Ideen zu entwickeln, was man denn tun kann. Und ich wünsche mir sehr, dass dieser aufklärerische Mut breit gestärkt wird und wir alle in der Lage sind, Gelegenheit zu finden, Mut zu entwickeln und in diesem Sinne aufklärerisch zu wirken.
Ja, ich möchte dir da vollkommen folgen und bin ganz genau dieser Meinung, möchte aber nicht unterschlagen, dass es in den letzten Jahren ja durchaus eine Diskussion um Kant gegeben hat. Einmal als Philosoph, da wurde Kritik an seiner Ablehnung des Utilitarismus, also moralisches Handeln, nicht nach ihren Konsequenzen zu beurteilen, laut. Auch dieser Dualismus zwischen Noemon und dem Phänomen, also Vernunft als höchste Autorität, wird in Frage gestellt. Das es betrifft jetzt diesen philosophischen Ansatz, aber noch stärker ist eigentlich die Kritik an seiner Person geworden. Unter dem Stichwort "War Kant ein Rassist?" hat die Taz zum Beispiel vor einiger Zeit getitelt und kommt in seinem Werk "Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit" zum Tragen. Mir erscheint in dem Zusammenhang das sehr wichtig, die Kritik an seiner Person von den philosophischen Konzepten abzugrenzen. Und wer sich da noch ein bisschen vertiefter auch mit dieser modernen Kritik beschäftigen möchte, dem möchte ich als Tipp mitgeben. Bei ZDF heute gibt es 300 Jahre Kant auf seinen Spuren einen kurzen Beitrag. Und wer etwas mehr Zeit investieren möchte, der könnte sich auch anlässlich des 300-jährigen Geburtstages von Kant die Arte-Dokumentation "Kant, das Experiment der Freiheit" anschauen.
Packen wir mit auf unsere Webseite als Empfehlung zu dieser Folge. Danke, dass du das eingebracht hast. Das ist ganz, ganz wichtig.
Ja, komme vielleicht nochmal zurück auf unsere Ursprungsfrage, also die Freimaurerei, vielmehr die Arbeit in der Loge. Kann sie unseren Mut stärken?
Also ich finde auf jeden Fall, denn wenn ich mir die Texte anschaue, die wir in der freimaurerischen Arbeit haben und die Symbole, dann ermutigen die zu Selbstreflexion und zu Veränderungen. Also raus aus der Komfortzone ist das dann eigentlich von dem, was wir vorhin mal so gedanklich festgehalten haben. Und wir erleben in dem Moment Selbstwirksamkeit. Mhm. Ja, und das fördert den eigenen Mut. Und auch diese Betonung von Brüderlichkeit und gegenseitiger Unterstützung, die fördern den Mut, weil ich muss mich dann ja als Teil der Gemeinschaft nicht so alleine fühlen. Und in der Gruppe bin ich dann vielleicht doch mutiger als alleine.
Ja, und die Verpflichtung zur Suche nach Wahrheit, die bedeutet für uns ja auch immer, dass wir offen bleiben müssen und dass wir uns auch mit Dingen, die uns bislang unbekannt oder fremd sind, auseinandersetzen. Und da kommt dann auch nochmal das Thema Respekt und vor allen Dingen Toleranz gegenüber unterschiedlichen Ansichten und Glaubensrichtungen zutage.
Ja, das ist auch ganz wichtig. Es ist auch in der Loge wichtig. Es stärkt einfach den Mut, wenn wir uns für Gerechtigkeit und gleichberechtigtes Sein einsetzen. Mhm. Und wir werden da ja auch ermutigt in der Loge, auch dazu Verantwortung zu übernehmen und der Gemeinschaft zu dienen. Also damit wird dann auch die Hemmschwelle geringer oder vielleicht der Mut größer, sich aktiv für andere einzusetzen und positive Veränderungen zu bewirken. Und das können wir schon ganz niederschwellig in der Loge üben, indem wir Aufgaben für die Gruppe übernehmen. Mhm. Das ist dann ja schon ein Moment, wo man sich selber etwas exponiert und etwas übernimmt, was dann natürlich sofort auch bewertet wird von anderen, aber da einen Mut beweist, sich auf diesen Weg zu machen.
Ja, und in der Tradition der Frauengroßloge von Deutschland spielt der Mut ja auch ausdrücklich in allen drei Graden eine Rolle, also sowohl für Lehrlinge als auch für Gesellinnen und für die Meisterinnen. Und nicht zuletzt gehört zur Freimaurerei auch das Streben nach Wissen.
Absolut. Und mir war das gar nicht so bewusst, weil, wie gesagt, haben wir eingangs ja schon mal erwähnt, dass wir dieses Thema Mut noch gar nicht so häufig bewusst reflektiert haben. Und ich habe mich sehr gefreut darüber, als mir klar geworden ist, klar, wir adressieren den Mut tatsächlich auch in allen drei Graden. Habe ich mich sehr darüber gefreut. Und wir brauchen in der Gesellschaft wie in der Loge Mut, andere anders sein zu lassen. Also nicht nur ich selber bin anders als andere und brauche dafür Mut, sondern ich muss auch Mut haben, das Anderssein von anderen zu ertragen und anzuerkennen. Denn ich muss mich ja nicht bedroht fühlen, weil andere anders sind. Wir sind eine Gemeinschaft von Gleichwertigen, aber Ungleichen in der Loge. Und wir sind alle verschieden, sehen verschieden aus, glauben verschieden, leben verschieden, lieben verschieden. Und sich dennoch zu verbinden als Schwestern, das ist ein großartiges Ding, wenn man da genauer drüber nachdenkt.
Ja, und wir brauchen in den Logen wirklich mutige Schwestern oder mutige Brüder, die sich negativen gesellschaftlichen Tendenzen entgegenstellen und in der Loge so Aufmerksamkeit und auch ein Bewusstsein dafür schaffen.
Es gibt ja überhaupt diese Tendenz zum immer weiteren Verkürzen und Anschärfen. Also jetzt vor allem diese sozialen Medien haben da nochmal einen großen Schritt in diese Richtung gebracht. Die stärkste Zuspitzung ist dann ja binär. Also dann gibt es nur noch ja, nein, schwarz, weiß, richtig, falsch und für uns, gegen uns. Sich da bewusst diesem Sog der Anschärfung, Kontrastierung zu entziehen, das erfordert eine Menge Mut und auch einen Entschluss, das zu tun. Ne? Denn so sehr Vielfalt oder Diversity heutzutage im Trend liegen, gibt es doch gleichzeitig den Gegentrend, einzelne Sichtweisen als richtig oder eben als falsch zu framen. Und wer möchte schon gerne zu den Abweichlern gehören? Also ich sehe da eine große Gefahr in unserer aktuellen Zeit.
Ja, das heißt also, wir müssen wirklich in den Logen dafür sorgen, dass dort frei gesprochen werden darf. Und ich sage jetzt bewusst freigesprochen, nicht unwidersprochen. Lessing nennt das in seinem Ernst und Falk lautes Denken mit einem Freund. Und ich finde, genau das müssen wir erreichen, wenn wir unseren Zielen gerecht werden wollen, dass wir diese Offenheit, Vertrautheit und Ungezwungenheit in der Loge vorleben und erleben. Denn sie sind notwendig, um die aufklärerische Praxis von Vernunftkritik und freiem Austausch von Ideen in unsere Gespräche hineinzuholen.
Ja, du musst das erleben können dann, ne? Also du musst wirklich erleben, dass diese Form des Miteinanders möglich ist und diese aufklärerischen Gespräche eben erleben, um wirklich, sag mal, dich dahin zu entwickeln, dass du diese Verschiedenartigkeit als Normalität, als selbstverständlich und auch als ohne Bedrohung vorhanden wirklich empfinden kannst. Und das ist aber gleichzeitig dann ja wieder die Voraussetzung für ein persönliches Wachstum, die eigene Entwicklung und auch die Entwicklung der Loge. Mhm. Denn wenn wir in der Lage sind, das in der Loge zu kultivieren und zu fördern, dann ist das ein nicht zu unterschätzender Beitrag für den Erhalt und die Stärkung unserer insgesamt freien und vielfältigen Gesellschaft.
Ja, wir sprechen in der Loge ja davon, unsere Entwürfe vorzulegen und uns darüber eben auch auszutauschen in genau der oben beschriebenen Art und Weise und von dem gemeinsamen Bau am Tempel der Humanität. Und dafür braucht es mutige Menschen in der Loge, die mit Kreativität neue Ideen skizzieren, die beispringen, wo es erforderlich ist und die auch auf Gefahren hinweisen, die also den Mut haben, sich selbst kritisch zu hinterfragen und die ihre Welt und das Miteinander in der Welt gestalten wollen.
Und wir haben ja auch ganz im vorhin existenzialistischen Sinne verschiedene Stellen in unserem Logenjahr, wo wir nicht nur Mut zum Leben üben, sondern auch Mut vor dem Tod, die Augen nicht zu verschließen, die eigene Sterblichkeit sich bewusst zu machen, sich an diesen Gedanken wirklich zu gewöhnen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, beispielsweise eine Trauerloge, die aber nicht in allen Logen existiert, aber auch solche Symbolik, wie dass wir die Zeit mit Weisheit einteilen wollen oder dass wir ehrlich gegen uns selber sein wollen als Selbsterkenntnis und das eben für Wachstum relevant ist. Ein Ziel, was wir am Ende erreichen können, beschreiben wir häufig als Zufriedenheit. Mhm. Einer der häufigst unterschätzten Begriffe, glaube ich, immer noch. Ja, und wenn man dann das alles kann und das alles tut und dann eines Tages ohne Reue auf das eigene Leben zurückblickt, dann hat man sehr viel erreicht.
Ja, und umgekehrt finde ich es auch wichtig, Mut vor dem Licht nicht die Augen zu verschließen. Also mit Licht meine ich in dem Fall, nach der Wahrheit zu suchen und wenn sie sich offenbart, dann eben auch hinzusehen und nicht die Augen vor der Realität zu verschließen, weil sie unbequem ist. Man darf sich eben dann auch nicht auf so falsche, aber bequeme Narrative einlassen. Das finde ich genauso wichtig wie sich seiner eigenen Sterblichkeit bewusst zu sein, wirklich aus der Erkenntnis heraus dann auch tatsächlich ins Handeln zu kommen. Mhm. Also in dem Zusammenhang finde ich es wichtig, dass wir uns immer klar machen, wir müssen die Lüge erkennen und benennen und die Fakten herausarbeiten, uns also Mühe geben, auch wirklich zu erkennen, was ist denn die Realität? Da würde ich gerne nochmal auf unsere Folge 12 Lüge oder Wahrheit, warum Wissenschaftsfeindlichkeit Freimaurerin nicht egal sein kann, aus dem Mai 23 verweisen, wo wir das ja auch schon mal auseinandergesetzt haben, wie wichtig das ist, die Realität wirklich zu betrachten.
Ja, und am Ende eben auch ins Handeln zu kommen. Die besten Ziele nutzen überhaupt gar nichts, wenn wir sie uns einfach mal so aufschreiben, weil das kostet uns nichts. Mhm. Das ist nicht mutig, sondern wir müssen ins Handeln kommen, wenn wir wirklich etwas erreichen wollen.
Ja, dann würde ich sagen, belassen wir es da und kommen zu unserem Stein des Anstoßes für heute.
Der Stein des Anstoßes ist eine Frage, die an uns herangetragen worden ist und die wir gerne auch mal weiterreichen. Nämlich, warum ist denn die Freimaurerei in der Öffentlichkeit so wenig präsent? Man könnte gleichzeitig sagen, braucht es denn mehr Mut, um jetzt die Verbindung zu unserem heutigen Thema zu bringen, um sich als Freimaurerin zu bekennen? Oder woran liegt es, wenn man das nicht tut?
Ja, also ich sehe ehrlich gesagt überhaupt keinen Grund, sich nicht zur Freimaurerei zu bekennen. Also sicherlich gehe ich da nicht bei jedem mit hausieren. Hallo, ich bin auch Freimaurerin. Aber natürlich wissen das viele Menschen von mir und ich empfinde das eher als eine Auszeichnung, dass ich das von mir sagen kann. Denn wenn wir uns angucken, wonach wir streben, was unsere Werte sind, da kann ich da nur positive Anlässe erkennen. Und deshalb finde ich das wunderbar, wenn wir mehr in der Öffentlichkeit sichtbar wären. Und das ist ja auch ein Grund, warum wir diesen Podcast hier machen, dass die Freimaurerei und Freimaurerinnen öffentlicher werden oder zumindest gefunden werden können, wenn Interesse besteht.
Also ich kann mir vorstellen, dass es schon am Anfang ein bisschen Mut erfordert, weil man ja natürlich eine Erklärung dann auch abgeben möchte, was das denn bedeutet, Freimaurerin zu sein. Und wenn man ganz neu dabei ist, glaube ich, dann ist das noch gar nicht so leicht, das in die Worte zu fassen, die man selber dann auch gut findet. Da gehört ein bisschen Übung dazu. Und auf der anderen Seite kann es vielleicht auch mal so sein, dass die Gelegenheiten gar nicht so da sind, über dieses Thema zu sprechen. Und da denke ich immer wieder, wir haben in der Freimaurerei, beschäftigen uns eigentlich mit so vielen relevanten gesellschaftlichen Aspekten, so vielen Werten, so vielen Themen, die daraus resultieren, dass die Werte nicht so gelebt werden, wie sie eigentlich von einer Mehrheit in dieser Gesellschaft gehalten werden. Und da gäbe es so häufig die Möglichkeit, die Freimaurerei in Gespräche einzubringen. Und was hält uns dann davon ab, das zu tun? Finde ich eine super interessante Frage.
Ja, es mag sein, dass, also jede muss für sich selber natürlich abwägen, wie sinnvoll für sie selber das ist, sich als Freimaurerin kenntlich zu machen. Vielleicht gibt es einzelne Schwestern, die berufliche Nachteile befürchten. Aber in Deutschland 2024 leben wir in einem demokratischen Land, wo wir fast alles äußern können, ohne Repressalien erwarten zu dürfen. Und von daher denke ich, dass uns das oft eben Bequemlichkeit ist, was uns davon abhält, unsere Werte eben auch nach außen zu kommunizieren.
Das klingt ein bisschen nach einer Angst vor einem Bild, was vielleicht existiert von Freimaurerei, was man dann bei anderen auslöst, was überhaupt nicht passt zu dem, was man selber empfindet oder wie es heute auch ist oder wie es auch früher schon war, aber eben ohne Diffamierungen. Das finde ich auch einen interessanten Aspekt. Wie kann man denn daran eigentlich arbeiten? Also wie kann denn das Bild der Freimaurerei in der Öffentlichkeit in unserer heutigen Zeit ein anderes sein, frei von Diffamierungen aus der Vergangenheit? Was könnte denn dazu beitragen, das zu erreichen? Wenn ihr dazu Ideen habt, dann würden wir uns unheimlich freuen, wenn ihr uns dazu was schickt.
Ja, und in diesem Sinne bedanke ich mich unheimlich für das Gespräch. Es ist heute deutlich länger geworden, als unsere Folgen normalerweise sind. Aber Mut ist eben auch so ein interessantes und komplexes Thema. Deshalb freue ich mich, dass wir uns daran gewagt haben. Und ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Monat. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass ihr uns gewogen bleibt. Und bis dahin, tschüss, sagt Barbara.
Und Antje, und es soll ja nicht so weit kommen, dass wir komplexere Themen nicht mehr anpacken, nur weil wir fürchten, dass die Folge dann länger wird. Also wir sind gespannt, ob ihr es hört und wir freuen uns auf die Rückmeldungen, die ihr uns schickt. Alles Gute.
Bis dann, tschüss.
Tschüss.